Weißt du, also wenn wir so an das Internet denken, stellen wir uns ja meistens irgendwas Unsichtbares vor. Daten in der Cloud, WLAN-Signale, die irgendwie durch die Luft fliegen.
Ja, absolut.
Wir vergessen dabei völlig, dass das gesamte Rückgrat unserer modernen Zivilisation absolut physisch ist. Es ist Licht. Licht, das durch haaresbreite winzige Glasstränge schießt, die tief unter den Ozeanen und Straßen vergraben sind.
Und dieses Licht findet seinen Weg ja nicht einfach zufällig, ne?
Richtig. Es wird durch hochkomplexe physikalische Prinzipien gezwungen, genau dort zu bleiben, wo wir es haben wollen. Und genau das ist die Mission für unseren heutigen Deep Dive. Schön, dass du als Hörer wieder dabei bist. Wir schauen es heute an, wie Ingenieure dieses Wunder vollbringen.
Nämlich Licht einzusperren und es durch mathematische Nadelöhre zu fädeln.
Genau, und so den massiven Datenstrom unserer Welt überhaupt erst aufrechtzuerhalten. Dafür haben wir uns einige sehr detaillierte Mitschriften und Diagramme zur optischen Übertragungstechnik vorgenommen. Und keine Sorge, auch wenn die Mathematik darin erstmal einschüchternd wirkt, wir brechen das auf greifbare physikalische Konzepte herunter.
Das ist wichtig, ja? Denn bevor wir komplizierte runde Kabel bauen, müssen wir erstmal verstehen, wie man Licht überhaupt kontrolliert. Lass uns da gedanklich ganz flach anfangen. Stell dir das Ganze wie ein Sandwich aus verschiedenen Glasschichten vor.
Ein Glas-Sandwich. Okay, das ist ein gutes Bild.
Dieses Schichtmodell ist der perfekte Startpunkt. Man kann eine moderne Glasfaser nicht verstehen, ohne die Totalreflexion zu begreifen. Um die auszulösen, brauchen wir Materialien mit unterschiedlichen optischen Dichten.
Also den sogenannten Brechungsindex, richtig?
Exakt. Der Brechungsindex beschreibt im Grunde, wie stark das Licht durch die Wechselwirkung mit den Atomen im Material abgebremst wird. Vakuum hat einen Index von 1, da ist das Licht maximal schnell. Glas hat einen höheren Wert.
Um das für dich als Hörer greifbar zu machen, schauen wir uns mal ein konkretes Zahlenbeispiel aus unseren Quellen an. Wir haben drei Schichten. Die obere Schicht, nennen wir sie N1, hat einen Brechungsindex von 2,95.
Mhm.
Die mittlere Schicht, also N2, in der unser Licht reisen soll, ist optisch dichter und hat einen Wert von 3,5. Und die untere Schicht, N3, liegt bei 3,47.
Da sehen wir direkt die Grundvoraussetzung für Totalreflexion. Das Licht muss sich in einem optisch dichteren Medium befinden, also der N2-Schicht mit 3,5, und dann auf ein optisch dünneres Medium treffen.
Aha, also von dicht nach dünn?
Genau. Nur dann kann es, wenn der Winkel flach genug ist, an der Grenze nicht mehr aus dem Material austreten. Es wird komplett zurückgeworfen.
Quasi wie ein flacher Stein, den man über eine Wasseroberfläche flitschen lässt.
Das ist ein toller Vergleich, ja.
Wirft man ihn zu steil, taucht er ein. Wirft man ihn flach genug, prallt er ab. In unserem Glas-Sandwich ergeben sich durch diese Brechungsindizes zwei unterschiedliche kritische Winkel. An der Grenze nach oben zu N1 prallt das Licht ab einem Winkel von 57,44 Grad ab.
Und an der Grenze nach unten zu N3?
Da brauchen wir stolze 82,49 Grad, damit der Stein, beziehungsweise unser Licht, nicht im unteren Glas verschwindet.
Richtig. Wir haben hier ein klassisches Flaschenhalsproblem. Wenn das Licht im Zickzack durch diese mittlere Schicht wandern soll, muss es an beiden Grenzen überleben. Der steilere Grenzwinkel, also diese 82,49 Grad, diktiert die Spielregeln für das gesamte System.
Weil jeder Lichtstrahl, der auch nur ein bisschen steiler auf die untere Grenzfläche trifft, sofort ausbricht.
Genau, die Energie geht verloren.
Das bedeutet für die Praxis, dass ich nicht einfach wahllos mit einer Taschenlampe in dieses Glas-Sandwich leuchten kann. Es gibt einen ganz bestimmten Akzeptanzkegel am Eingang. Die Ingenieure nennen das die numerische Apertur oder kurz NA.
Ein sehr wichtiger Begriff in der Optik.
In unserem Beispiel liegt dieser Wert der NA bei 0,4573. Ich stelle mir das gerne wie das Sichtfeld des Wellenleiters vor. Wenn du mit deinem Laserstrahl auch nur den Bruchteil eines Grades außerhalb dieses Sichtfeldes liegst, ist die Faser quasi blind für dein Licht.
Ein sehr treffendes Bild. Wenn das Licht in diesem Sichtfeld liegt, wird es theoretisch total reflektiert. Allerdings, und jetzt wird es spannend, müssen wir an diesem Punkt das simple Strahlenbild verlassen.
Leiter wie einen langen Flur vorstelle, dessen Wände komplett aus Spiegeln bestehen, schieße ich also keine Kugeln, sondern Wellen hinein.
Richtig. Und hier stoßen wir auf ein Phänomen. Nicht jede Welle, die vom Winkel her eigentlich total reflektiert werden müsste, kommt am anderen Ende des Flurs an.
Warte, wieso nicht? Wenn der Winkel passt, müsste sie doch durchkommen.
Das liegt an der Interferenz. Eine Welle prallt an der oberen Grenze ab, wandert nach unten, prallt dort wieder ab und wandert nach oben. Auf diesem Weg überlagert sie sich permanent mit sich selbst. Wenn die Wellenberge der hin- und herlaufenden Wellen nicht exakt aufeinander liegen, löschen sie sich gegenseitig aus.
Ah, destruktive Interferenz? Das ist im Grunde wie beim Singen unter der Dusche.
Wie meinst du das?
Naja, es gibt diese ganz bestimmten Tonhöhen, bei denen der Schall in der Duschkabine plötzlich extrem laut und voll klingt, weil die Wellen exakt in den Raum passen und sich verstärken. Singst du einen halben Ton höher, klingt es wieder flach und tot.
Perfekt. Das ist exakt derselbe physikalische Mechanismus, nur eben mit Licht statt mit Schall. Diese Resonanzen, also die erlaubten konstruktiven Zickzackpfade im Glas, nennt man Moden.
Moden, okay.
Je nach Dicke der Schicht und dem Blechzahlunterschied gibt es Wellenleiter, die nur einen einzigen Weg erlauben. Das nennt man dann Single Mode oder eben viele Wege, also Multimode.
Und in den Quellen wird hier auch die Polarisation angesprochen, das TE und TM polarisierte Licht?
Genau. Licht kann unterschiedlich schwinden. Parallel zur Grenzfläche, das ist TE-Polarisation, oder senkrecht dazu, die TM-Polarisation. Bei der Totalreflexion erfährt das Licht einen winzigen zeitlichen Verzug, einen Phasensprung, und der ist je nach Polarisation leicht unterschiedlich.
Was heißt das praktisch?
Das heißt, dass sich TE- und TM-Wellen minimal anders im Glas verhalten.
Um das wirklich berechnen zu können, greifen die Ingenieure auf die Helmholtz-Gleichung zurück. Das ist so eine zweidimensionale Wellengleichung. Im Kern unseres Sandwich, also in der N2-Schicht, liefert uns diese Gleichung periodische Funktionen, also Sinus- und Cosinuswellen. Das ergibt absolut Sinn, denn das Licht schwingt ja zwischen den Grenzen hin und her.
Richtig. Aber wenn wir die Gleichung für die äußeren Schichten lösen, also für N1 und N3, tauchen plötzlich E-Funktionen auf. Die fallen exponentiell ab. Das Feld schwingt dort nicht mehr, es fällt rasant ab.
Halt, stopp. Da muss ich reingrätschen. Irgendwas passt hier nicht zusammen.
Was meinst du?
Wir haben doch gerade vor 5 Minuten gesagt, das Licht wird total reflektiert und verlässt den Kern eben nicht. Wieso behauptet diese Gleichung jetzt plötzlich, dass das Licht in den äußeren Mantel wandert und dort abklingt?
Ah, sehr gut aufgepasst. Das ist eine der faszinierendsten Konsequenzen der Maxwell'schen Gleichungen. Die Natur verbietet sprunghafte Änderungen in bestimmten physikalischen Größen.
Okay, also keine harten Kanten?
Genau. Die tangentiale Komponente der elektrischen Feldstärke muss an der Grenze zwischen zwei Materialien stetig sein. Stell dir vor, du hast im Kern eine starke elektrische Feldstärke. Diese kann an der exakten Grenze zum Mantel nicht in 0, nichts auf 0 abfallen. Das würde unendlich viel Energie erfordern.
Das Feld kann an der Wand also nicht einfach mit einem Messer abgeschnitten werden.
Richtig, es muss einen kontinuierlichen Übergang geben. Das Lichtfeld blutet sozusagen über die Grenze hinaus in das optisch dünnere Material hinein, verliert dort aber rasend schnell an Energie.
Wahnsinn!
Wir nennen das die evanescente Welle. Oder das abklingende Feld. Es transportiert in Ausbreitungsrichtung zwar keine Nettoenergie weg, die Totalreflexion bleibt also erhalten, aber es ist physisch im Mantel präsent.
Das erklärt in den Formeln auch diese transversalen Phasen und Dämpfungskoeffizienten, oder? Also diesen Parameter H für die Schwingung im Kern und P bzw. Q für das Abklingen in den Randschichten.
Exakt. Führt man all diese Bedingungen in einer Gleichung zusammen, erhält man die Bestimmungsgleichung. Und die hat es in sich. Sie enthält Tangensfunktionen, die man analytisch kaum auflösen kann.
Und weil Ingenieure ja Netzwerke bauen wollen und nicht ewig Kurven zeichnen können, haben sie sich 2 universelle Hilfsmittel ausgedacht. Normierte Parameter. Den Parameter V und den Parameter B.
Der V-Parameter, auch normierte Frequenz genannt, ist das absolute Hartstück der optischen Kommunikation. Er fasst die Wellenlänge, die Kerndecke und die Brechungsindizes zusammen. Ein Blick auf den V-Wert und du weißt, wie die Faser tickt. Der B-Parameter zeigt dann, wie stark das Licht an den Kern gebunden ist.
Aber jetzt müssen wir den Sprung in die 3. Dimension machen. Dieses flache Sandwich-Modell ist super für Mikrochips im Labor, aber unsere echten Internetkabel sind rund.
Der Übergang zur zylindrischen Stufenindexfaser ändert mathematisch alles. Wir haben nun einen runden Kern aus Glas, umhüllt von einem Mantel, dem Cladding. Und wir sprechen hier von extrem winzigen Dimensionen.
Um das in Perspektive zu setzen, Single-Mode-Fasern haben einen Kerndurchmesser von winzigen 8 Mikrometern. Multimode-Fasern liegen bei etwa 50 Mikrometern. Ein menschliches Haar ist da schon deutlich dicker.
Ja, und es gibt einen guten Grund, warum wir das Licht für weite Strecken durch so einen 8-Mikrometer-Kern quetschen.
Anstatt die breitere 50-Mikrometer-Röhre zu nehmen, wo doch viel mehr Licht reinpasst.
Genau. Das Problem ist die modale Dispersion. Erinnern wir uns an die Moden, diese Zickzackpfade. In einer breiten Multimode-Faser gibt es sehr viele dieser erlaubten Wege. Manche Strahlen gehen fast geradeaus. Andere schlagen steile Winkel an den Wänden.
Und der Weg der steilen Strahlen ist insgesamt viel länger.
Richtig. Wenn du nun einen kurzen, knackigen Lichtpuls losschickst, verteilen sich die Photonen auf diese Pfade.
Die Geraden kommen also zuerst an und die Zickzackstrammeln trudeln schmetternd.
Ganz genau. Über 100 Kilometer verschmiert dein Signal zu einem matschigen Brei. Die Einsen und Nullen fließen ineinander.
Bei hohen Datenraten ist das natürlich tödlich. Deshalb also Single Mode. Man macht den Kern so winzig, dass man physikalisch alle schrägen Pfade blockiert. Es gibt nur noch einen einzigen Weg. Alle Photonen kommen gleichzeitig an.
Exakt das. Aber um das zylindrisch zu berechnen, reichen unsere einfachen Sinuswellen von vorhin nicht mehr. Wir brauchen Zylinderkoordinaten.
Und da musste ich in den Mitschriften ein bisschen schlucken. Da tauchen plötzlich Bessel-Funktionen auf.
Ja, die klingen kompliziert. Aber stell dir den Kern einfach wie das Fell einer Trommel vor.
Okay.
Wenn du in der Mitte auf die Trommel schlägst, breiten sich ringförmige, wellenartige Vibrationen nach außen aus. Mathematisch beschreiben wir genau dieses Schwingungsmuster mit Bessel-Funktionen. Die Mitte ist am hellsten und nach außen nimmt das elektrische Feld in Ringen ab.
Und für den Mantel, wo das Licht wieder exponentiell abklingt, nutzt man dann diese modifizierten Henkel-Funktionen.
Richtig. Setzt man das alles zusammen, landet man bei einer extrem komplexen Eigenwertgleichung für sogenannte hybride HE- und EH-Wellen.
Das klingt nach einem Albtraum für Berechnungen.
Das ist es auch. Die elektrischen und magnetischen Felder koppeln da in alle Raumrichtungen. Aber, und das ist das Geniale, die Ingenieure lieben Simplifizierungen. Hier kommt ein echter Trick ins Spiel.
Die schwach führende Faser.
Genau. In der Realität baut niemand Glasfasern aus zwei komplett unterschiedlichen Glassorten. Man nimmt reines Quarzglas für beides. Um die Totalreflexion zu erzeugen, wird der Kern nur minimal dotiert, zum Beispiel mit Germanium.
So dass der Brechzahlunterschied zwischen Kern und Mantel extrem klein ist. N1 ist fast gleich N2.
Und weil der Unterschied so klein ist, spürt das Licht die Grenze kaum noch. Die räumlichen Verzerrungen der Polarisation fallen weg. In unserer monströsen Gleichung kürzen sich unzählige Terme einfach weg.
Das Chaos kollabiert.
Richtig. Die komplizierten hybriden Wellen verschmelzen. Sie entarten zu sogenannten linear polarisierten Moden, den LP-Wellen.
Ah, das ist eine super elegante Vereinfachung. Und dadurch lässt sich das Verhalten der Faser dann auf diesem normierten Dispersionsdiagramm darstellen?
Wir haben auf der X-Achse unseren V-Parameter, diese normierte Frequenz.
Und auf diesem Diagramm siehst du Kurven für die verschiedenen Moden. Den LP01-Modus, den LP11-Modus und so weiter.
Aber wir wollen für das Internet ja im Single-Mode-Bereich bleiben, um diese Dispersion zu verhindern.
Genau. Und um alle höheren Moden abzuwürgen, müssen wir den V-Parameter der Faser unter einem magischen Grenzwert halten.
VC ist ungefähr 2,4048. Diese 2,4048 ist die erste Nullstelle der Bessel-Funktion nullter Ordnung. Wenn dein V-Parameter darunter liegt, können sich höhere Moden nicht mehr im Kern halten. Sie strahlen in den Mantel ab und verschwinden. Nur der Grundmodus LP01 bleibt.
Und für diesen LP01-Modus haben die Ingenieure dann sogar noch eine numerische Näherungsformel für den B-Parameter gefunden, wenn V so zwischen 1,5 und 2,5 liegt. B ist da ungefähr in Klammern 1,1428 minus 0,996 durch V und das Ganze zum Quadrat.
Das zeigt wunderbar, wie komplexe Mathematik von Maxwell über Zylinderkoordinaten bis zu Bessel-Funktionen am Ende in eine simple Faustformel für die Praxis übersetzt wird.
Aber egal wie gut die Mathematik ist, die Physik fordert ihren Tribut. Selbst in der reinsten Glasfaser wird das Licht über hunderte Kilometer schwächer. Glas ist nie zu 100% transparent. Atome absorbieren Photonen, Unreinheiten streuen das Licht.
Die Dämpfung, ja. Wenn das Signal von New York nach London soll, kommt davon alleine nichts mehr an. Wir müssen es unterwegs verstärken.
Ein Stück Hardware, das in unseren Quellen hier genannt wird, ist der Halbleiter-Lichtverstärker, der SOA, Semiconductor Optical Amplifier. Wie funktioniert der? Pumpen wir da einfach frisches Licht in die Faser?
Nicht ganz. Ein SOA ist im Grunde wie ein winziger Laser, dem die Spiegel an den Enden fehlen. Wir schicken kontinuierlich elektrischen Strom durch ein Halbleitermaterial. Das pumpt die Elektronen auf ein höheres Energieniveau. Sie sind angeregt.
Und warten darauf, ihre Energie wieder loszuwerden?
Exakt. Wenn nun ein schwaches Photon aus unserem Signal auf so ein Elektron trifft, löst es stimulierte Emission aus. Das Elektron fällt zurück und sendet ein neues Photon aus.
Und das ist dann ein Klon des ersten Photons?
Genau. Gleiche Farbe, gleiche Richtung, gleiche Phase. Aus 1 macht 2, aus 2 macht 4. Das Signal verstärkt sich im Vorbeiflug.
Auf dem Papier klingt das grandios. So ein SOA ist klein, preiswert und kann auf Chips integriert werden.
Aber die Nachteile sind gravierend. Der SOA rauscht extrem stark.
Wegen der spontanen Emission, richtig? Also Elektronen, die einfach von selbst zurückfallen und irgendein Zufallsphoton aussenden.
Ja, und diese Zufallsphotonen werden dann auch geklont. Dein Rauschen wird quasi mitverstärkt. Außerdem liefert er nur eine relativ geringe Verstärkung von etwa 20 Dezibel und sättigt sehr schnell bei geringer Ausgangsleistung, etwa 5 dBm.
Und dann ist da noch die extrem schmale optische Bandbreite von etwa 25 Nanometern. Das ist doch ein Problem für moderne Netze, oder? Wir schicken doch heute zig verschiedene Farben, also Wellenlängen, gleichzeitig durch die Faser. Das nennt sich Wellenlängenmultiplex.
Ja, und das ist der Knackpunkt. Die Bandlücke des Halbleiters reagiert nur auf Photonen mit genau passender Energie. Der SOA ist farbenblind für Licht, das zu weit von seiner optimalen Wellenlänge abweicht. Die Farben am Rand des Spektrums verhungern einfach.
Deshalb nimmt man für die dicken Unterseekabel heute eher erbium-dotierte Faserverstärker. Aber das ist ein Thema für einen anderen Deep Dive.
Absolut.
Das war heute wirklich eine faszinierende Reise. Wir haben uns angeschaut, wie Licht im Zickzack an Schichten abprallt, sich als Moden organisiert, als evanescentes Feld in den Mantel blutet und wie Zylinderkoordinaten das Ganze wie Trommelfelle schwingen lassen. Bis hin zur genialen Vereinfachung der schwach führenden Faser.
Es zeigt einfach, wie fein getuned unsere digitale Infrastruktur ist. Jeder Klick im Internet hängt davon ab, dass das Licht auf einem V-Parameter unter 2,4048 gefangen bleibt.
Einfach unglaublich. Bevor wir dich als Hörer heute verabschieden, möchte ich noch einen kleinen Gedankenanstoß mitgeben, der sich direkt aus diesem evaneszenten, abklingenden Feld ergibt.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir haben gelernt, dass das Licht nie zu 100% im Kern bleibt, sondern ein winziges Stückchen unsichtbar in den Mantel blutet. Stell dir nun mal vor, du legst zwei dieser winzigen, schwach führenden Glasfasern extrem dicht nebeneinander. So nah, dass sich diese unsichtbaren Randfelder berühren.
Mhm.
Könnte das Licht dann wie von Geisterhand von einem Kabel in das andere überspringen? Ganz ohne physische Verbindung der Kerne? Denk mal darüber nach, was diese sogenannten Richtkoppler für das Abhören von Daten bedeuten könnten oder für die Konstruktion von extrem schnellen optischen Computern. Bis zum nächsten Deep Dive.